Einen schönen guten Tag. Wir haben heute mit der Kabinettssitzung die Klausur unseres Kabinetts in Meseberg beendet. Auf dieser Kabinettssitzung haben wir, wie schon zuvor in dieser Klausurzusammenkunft, viele wichtige Fragen für die Zukunft unseres Landes besprochen. Erstes Thema ist wirtschaftliches Wachstum. Das ist auch jetzt ganz konkret geworden mit dem Beschluss über das Wachstumschancengesetz, den wir gefasst haben, der eine umfassende Entlastung für die Wirtschaft enthält und Investitionen anregen soll. Wir haben eine Situation, in der das Wachstum nicht so stark ist, wie wir uns das wünschen. Deshalb wollen wir mit diesen Maßnahmen auch dazu beitragen, dass es ein größeres Wachstum gibt und dass wir die Unternehmen dazu ermutigen, jetzt Investitionen zu tätigen, um das möglich zu machen. Zweites großes Thema unserer Beratung und Zusammenkunft ist der Bürokratieabbau. Auch das hat heute sowohl in der Klausur als auch während der Kabinettssitzung eine Rolle gespielt, wo wir dann unsere entsprechenden Beschlüsse zum Bürokratieabbau und zur Entlastung der Wirtschaft in dieser Frage gefasst haben. Wir werden aber bei diesem Thema weiter dranbleiben, denn tatsächlich haben wir schon im letzten und diesem Jahr eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, die viele Genehmigungsprozesse beschleunigt haben. Nun setzen wir das fort mit den heutigen Beschlüssen, aber wir hören nicht auf. Wir brauchen ein großes Deutschlandtempo bei Genehmigungen und wir brauchen eine Entlastung von unnötigen bürokratischen Prozeduren. Und das Dritte ist die Frage der Digitalisierung. Wir haben sehr umfassend während unserer Gespräche gestern über künstliche Intelligenz diskutiert. Heute haben wir sehr zentrale Entscheidungen vorangebracht, was die Digitalisierung betrifft. Einmal Gesetze, die sich mit Datenfragen im Gesundheitswesen beschäftigen. Da geht es ganz besonders darum, dass wir möglich machen, dass die Forschung in Deutschland vorankommt, indem Daten genutzt werden können. Das gilt auch für die Datenstrategie, die die Bundesregierung festgelegt hat. Also drei wichtige Entscheidungskomplexe, bei denen es um die Modernisierung unseres Landes, die Beförderung des Wirtschaftswachstums geht und genau das, was jetzt in dieser Situation notwendig ist. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss. Wir haben mit dieser und den beiden Sitzungen des Kabinetts zuvor in den letzten Wochen sehr viele, sehr zahlreiche Beschlüsse auf den Weg gebracht, viele Gesetzesvorhaben. Die Sommerpause war für die Regierung produktiv und das Parlament und die gesetzgebenden Körperschaften unseres Landes haben jetzt viel zu tun. Das ist aber gut so.
Vielen Dank, anknüpfend an das, was der Herr Bundeskanzler gerade gesagt hat, würde ich gerne mit einer Runde, die wir gestern Abend gedreht haben, einsetzen, wo wir einmal den Blick geweitet haben und nicht über die vielen Einzelnormen, Gesetze, Entbürokratisierungsvorschriften gesprochen haben, sondern versucht haben, den Blick aufs Ganze zu heben mit einem Gastreferenten. Und meine Konsequenz daraus ist, und ich glaube, die hat sich dann in vielen Tischgesprächen wieder gespiegelt, ist, dass eine Gesellschaft Ziele und Optimismus braucht, diese Ziele auch erreichen zu können. Passiert das nicht, wächst der Zweifel und aus Zweifel entsteht Angst und aus Angst Angstmacherei und dann grassiert der Populismus, der ja im Kern eine Nicht-Lösungspolitik ist, sondern nur versucht, die Krisen zu verschärfen, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Nun ist es so, dass wir in Zeiten leben, wo man sich Sorgen machen kann, wo eine gewisse Erschöpfung, eine Krisenerschöpfung eingetreten ist nach der Pandemie, dem fürchterlichen, noch fortwährenden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den damit verbundenen Turbulenzen, aber auch insgesamt dem großen Druck, den wir spüren und den wir auch umsetzen müssen, schneller zu werden mit allem Möglichen, der Transformation hin zur Klimaneutralität, dem Wettlauf bei digitalen Techniken, dem globalen Wettlauf insgesamt. Also es ist schon sehr viel los und der Druck auf Gesellschaft und auf Politik ist insgesamt natürlich sehr, sehr hoch. Die Aufgabe dieser Regierung, und das hat, glaube ich, diese Tagung nochmal besonders ausgemacht, ist zu verstehen, dass verschiedene Blickwinkel eine Stärke sind, dass man voneinander lernen kann und dass Kompromisse was Gutes sind, um die Mitte und die Handlungsfähigkeit stabil zu halten. Und diese Geschlossenheit, die ja nicht eine statische ist, sondern eine lernende Geschlossenheit, die ins Zentrum zu stellen, das sicherlich ist der Geist dieser Klausur gewesen. Und er hat sich wiedergespiegelt in bestimmten und verschiedenen Beschlüssen heute. Bundeskanzler Olaf Scholz hat es angesprochen. Gestern haben wir Ihnen schon ein paar Punkte zu dem Wachstumschancengesetz vorgestellt. Das heißt also, die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt gestellt. Heute hat die Entbürokratisierung, oder ich würde anders positiver formulieren, der moderne Staat weite Räume eingenommen. Und da haben viele Ministerien zusammengearbeitet, das Innenministerium sozialdemokratisch geführt, das Justizministerium mit tätiger Hilfe des Finanzministeriums liberal geführt und auch mein Haus bzw. das Umweltministerium. Ich will, ohne jetzt die ganze Herleitung nochmal wiederzugeben, nur darauf hinweisen, dass wir verschiedene Instrumente identifiziert und auch haben und auch umsetzen, die davor noch nicht da waren, sogenannte Praxischecks, also nicht aus der Verwaltung heraus zu sagen, wie es besser geht, sondern in die Betriebe, in die Unternehmen reinzugehen, denen über die Schulter zu schauen und daraus abzuleiten, wo man Dinge bündeln kann, auch sein lassen kann. Das haben wir schon sehr erfolgreich durchgeführt, beispielsweise bei Smart Meter Rollout, bei Solargenehmigungen, und das werden wir weiter in anderen Bereichen fortführen. Reallabore und Experimentierräume zu schaffen, ist eine gute Möglichkeit. Also einfach mal Dinge auf den Weg bringen und danach erst schauen, ob sie wirklich so gefährlich und so schlimm sind, wie man das gedacht hat. Und dann drittens, und das hat der Kollege Marco Buschmann heute sehr stark vorangebracht, europäisch, auf der europäischen Ebene zu schauen, dass wir die Regulierungsdichte etwas lichten. Insofern glaube ich, atmosphärisch wie inhaltlich eine sehr, sehr gute Tagung.
Da möchte ich mich gerne anschließen. Es war eine gute Klausurtagung hier in Meseberg. Zum einen hatten wir eine inspirierende Diskussion zum Thema künstliche Intelligenz mit unseren Gästen. Eine ohne Zweifel grundlegende industrielle Revolution, in der wir gegenwärtig schon im Werden sind, die wir gestalten wollen, dass es sich positiv für unser Land entwickelt. Und zum anderen haben wir gute Beschlüsse gefasst. Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben, aber es kommt eben auch was raus. Der Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, dass das, was wir uns vorgenommen haben für die sitzungsfreie Zeit des Bundestages an Gesetzgebungsinitiativen, dass wir die auch abgeschlossen haben. Ich will hier insbesondere auch unterstreichen, dass wir mit dem Wachstumschancengesetz und mit der Initiative zum Abbau von Bürokratielasten ja auch ein übergreifendes Signal senden. Es sind nicht nur 7 Milliarden Euro Impulse für das wirtschaftliche Wachstum und 2,3 Milliarden Euro weniger Erfüllungsaufwand für bürokratische Vorgaben. Das ist ja die Technik, aber das übergreifende politische Signal ist, diese Regierung kennt die Lage im Land, die Regierung kennt die Situation der Wirtschaft und sie reagiert, sie handelt. Im Übrigen handeln wir auch agil, wie man der Tatsache entnehmen konnte, dass das Wachstumschancengesetz ja anders jetzt auch in der Architektur ist, als noch vor einigen Monaten auch geplant. Die degressive AFA auf geringwertige Wirtschaftsgüter ab 1. Oktober kommt beispielsweise dazu, also ein breiter Impuls in die Wirtschaft. Degressive AFA von 6% für den Wohnungsbau. Auch da sehen wir, die Situation hat sich erschwert und wir reagieren. Also die Regierung kennt die Lage, sie handelt und sie ist dabei auch agil und kann sich anpassen an andere Erfordernisse. Das ist doch eine gute Botschaft.
Kommen wir zu Ihren Fragen. Die erste Frage hat Michael Fischer von der
Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Das Kabinett hat eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums heute beschlossen. Was Sie noch nicht entschieden haben hier in Meseberg ist, wie die Unternehmen von den hohen Energiekosten entlastet werden sollen. Ihre Fraktion hat am Montag ein Konzept für einen Industriestrompreis, einen befristeten Industriestrompreis beschlossen. Sie haben die Klausurtagung vor der Entscheidung verlassen. Stehen Sie als SPD-Abgeordneter und als Bundeskanzler hinter diesem Konzept? Und Herr Minister Lindner, Sie haben den Industriestrompreis ja jetzt schon mehrfach abgelehnt, gestern in einem Interview auch wieder. Ist das ein kategorisches Nein? Also sind Sie nicht bereit, darüber mit den Koalitionspartnern zu verhandeln? Und ist die Senkung der Stromsteuer jetzt quasi der Gegenvorschlag der FDP?
Wir haben uns, wie Sie ja eben von uns dreien gehört haben und auch Ihren Unterlagen entnehmen können, mit der Förderung der Wirtschaft beschäftigt, dem Wachstumschancengesetz, vorher ja schon dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, das wir nicht in dieser Woche, aber vorher bereits auf den Weg gebracht hatten, und natürlich vielen weiteren Maßnahmen, die dazu beitragen, dass unsere Wirtschaft vorankommt. Die Frage der Sicherung einer billigen Energieversorgung ist ein Dauerthema der Regierung. Wir haben ja schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen, darüber nachzudenken, was passiert, wenn die Gasversorgung, die Energieversorgung Deutschlands mit fossiler Energie gefährdet ist. Und die Tatsache, dass wir da so früh und zeitig gehandelt haben, hat dazu beigetragen, dass wir durch den Winter gekommen sind, dass es nicht kalt geworden ist in den Wohnungen und den Fabriken, dass die Wirtschaft auch weiter agieren konnte. Und wir haben dazu sehr viel Geld in die Hand genommen, um das zu subventionieren, was an Preissteigerung zwischendurch überall zu spüren war. Da ging es um viele, viele Milliarden. Jetzt sehen wir, dass die Preise fallen. Gerade heute wieder sind Meldungen für uns alle lesbar gewesen, dass das auch durchschlägt mittlerweile auf Preise für Unternehmen und für Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die Importkosten für Deutschland insgesamt sinken. Das ist ein Teil, ein Ergebnis der Strategie, die wir entwickelt haben. Und zu unserer Strategie gehört auch strukturell dafür zu sorgen, dass wir geringe Stromkosten in Deutschland haben, indem wir mit noch neuem Tempo die erneuerbaren Energien ausbauen. Die sind die Garantie dafür, ein leistungsfähiges Übertragungsstromnetz, ein umfassender Ausbau der erneuerbaren Energien garantiert Deutschland auch im Wettbewerb gute Preise für Strom und für Energie. Und gerade für Strom ist das deshalb so wichtig, weil das ja im Rahmen der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft auch zu einer erheblichen Ausweitung der Stromnutzung kommen wird und wir deshalb mehr Strom brauchen und den auch billig. Konsequenz hat das für den Netzausbau. Auch da sind wir mit den Gesetzen vorangekommen und jetzt werden sehr viele Genehmigungen in kurzer Zeit erfolgen, die viel später anstanden, noch in der letzten Legislaturperiode, als wir sie jetzt angreifen können. Auch das hat unmittelbare Folgen für die Strompreise. Nur noch mal dieser Hinweis. Gegenwärtig müssen wir Geld dafür ausgeben, dass Strom nicht produziert wird, der im Norden und Osten Deutschlands produziert werden konnte mit Windkraft. Und dann müssen wir Geld ausgeben, um ihn dann mit Gas oder Kohle im Südwesten der Republik zu produzieren, damit er dort eingesetzt werden kann. Wären die Leitungen schon fertig, würden wir uns zweimal diese Kosten sparen und hätten die strukturellen Vorteile, die aus dem Ausbau der erneuerbaren Energien herrühren, schon da. Ansonsten ist es so, dass wir wissen, dass jetzt auch andere sich mit der Frage beschäftigen, wie man dazu beitragen kann, dass unsere Wirtschaft gute Bedingungen vorfindet. Das ist immer den Schweiß der Edlen wert. Deshalb freuen wir uns, dass unsere Bemühungen, die Sie jetzt hier präsentiert bekommen haben, auch von vielen Gedanken, die andere haben, mit unterschiedlichen Perspektiven begleitet werden. Aber das ist eine Debatte, die erstmal dort stattfindet und wo wir gerne hinschauen und uns vor allem darüber freuen, dass das Interesse, Wirtschaftsaktivierung zu betreiben, ein allseitiges ist. Die Vorschläge der Bundesregierung sind Ihnen bekannt und das, was wir heute gemacht haben und das Konzept, das wir verfolgen, habe ich auch erläutert.
Ich kann mich dem Bundeskanzler nur in allen Punkten anschließen.
Ja, vielen Dank. Ich erlaube mir, die Frage vom letzten Mal nochmal zu stellen. Herr Lindner, wie ist der Stand der technischen Vorbereitungen beim Klimageld? Und an alle gefragt, nachdem das Geld ja über den Klima- und Transformationsfonds, wenn ich es richtig sehe, bis zum Jahr 2027 schon für andere Projekte verplant ist, gibt es das Geld überhaupt noch? Und was heißt das für die Akzeptanz von Klimapolitik insgesamt, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern sagt, die in den kommenden Jahren ja stark steigenden CO2-Abgaben, das Geld bekommt ihr nicht auf anderen Wegen zurück, sondern wir subventionieren damit beispielsweise Chipfabriken. Dankeschön.
Wir haben die gesetzlichen Grundlagen ja sehr rasch geschaffen für einen solchen Auszahlungsmechanismus des Klimageldes. Und jetzt arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck daran, die technischen Voraussetzungen zu schaffen und die Daten zu organisieren. Wenn Sie mal vielleicht mit dem Management Ihres Verlages sprechen, die Beschaffung und die Aktualisierung von Abonnentinnen und Abonnentendaten, das ist auch eine mühevolle Aufgabe. Wir schaffen jetzt erst einmal eine Datenbank, und zwar nicht nur die IT, sondern auch den Inhalt, IBAN und Steueridentifikationsnummer zusammenzubringen. Ich gehe davon aus, dass dieser Auszahlungsmechanismus 2024 zur Verfügung steht und damit, wenn ich es richtig sehe, Robert, deutlich schneller, als wir im Koalitionsvertrag in Erwägung gezogen haben, ein solches Klimageld auszuzahlen. Und für die öffentliche Verwaltung ist es ebenfalls relativ hohes Tempo, ein solches Instrument, das es nicht vorher gab, technisch zu ermöglichen und die Daten zu sammeln.
Vielleicht darf ich Folgendes ergänzen. Wir haben uns für diese Legislaturperiode, anders als Sie insinuieren, vorgenommen, dass wir die technischen Möglichkeiten, solche Zahlungen zu leisten, schaffen. weil in den Debatten, die wir früher geführt haben, waren es immer die vielen Jahre, die man braucht, bis man die technische Möglichkeit hat, die dazu geführt haben, dass wir das Instrument im Rahmen einer konkreten politischen Initiative verworfen haben. Und jetzt drehen wir das um. Wir schaffen erstmal ganz abstrakt die technische Möglichkeit, die wir dann in den nächsten Jahren bei zum Beispiel auch Wirtschaftskrisen oder anderen Fällen einsetzen können. Wenn Sie sehen, wie wir bestimmte Corona-Hilfen den Bürgerinnen und Bürgern haben zukommen lassen, dann war das auch nicht ganz einfach. Wir mussten immer Umwege wählen. Wir hatten den Weg Direktüberweisung an alle nicht zur Hand. Und diese technische Möglichkeit schaffen wir jetzt. Das ist ehrgeizig und darum kümmern wir uns. Ansonsten will ich darauf hinweisen, dass wir im Augenblick eine Negativbilanz haben. Denn wir haben ja die EEG-Umlage, also die Umlage, die über den Strompreis finanziert worden ist, für die erneuerbaren Energien abgeschafft. Sie wird nicht mehr erhoben. Das ist ein Gesamtvolumen von 20 Milliarden. Und die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung haben diese Größenordnung noch nicht erreicht. Also die Bürger sind entlastet worden, bevor wir die Einnahmen hatten.
Herr Habeck, ich würde ganz gerne nochmal auf den Industriestrompreis zurückkommen. Kritiker sagen, dass das eigentlich eine Scheindebatte sei, weil die EU-Kommission einer solchen Subventionierung ohnehin nicht zustimmen würde. Deswegen hätte ich von Ihnen ganz gerne eine Einschätzung. Haben Sie schon mit der EU-Kommission gesprochen? Glauben Sie, dass die EU-Kommission überhaupt zustimmen würde? Und Herr Lindner, zu dem Wachstumschancengesetz, das Sie eben hervorgehoben haben, dem müssen ja auch noch die Bundesländer zustimmen, die genauso wie die Kommunen einen erheblichen Teil der Kosten tragen müssen. Sind Sie überhaupt zuversichtlich, dass die Länderkammer hier zustimmt oder droht hier dieses Paket nochmal verbessert zu werden?
Also zur Debatte selbst hat der Bundeskanzler ja das Seine gesagt, aber natürlich gibt es Gespräche mit der EU-Kommission, die gibt es sowieso permanent und auch über den Industriestrompreis wurde immer wieder gesprochen oder eine Problematik, die ja offensichtlich ist, dass nämlich in Europa die Industrie wettbewerbsfähig produzieren muss. Also natürlich gibt es da einen fortwährenden Gesprächskanal. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Heute jedenfalls nicht.
Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen. Und der geht jetzt in das Beratungsverfahren des Deutschen Bundestages und beim Bundesrat. Sowohl Parlament als auch Länderkammer können selbstverständlich da auch noch Änderungen einbringen. So ist das in der föderal verfassten parlamentarischen Demokratie unseres Landes. Ich höre, dass manche unter den Ländern sich noch mehr vorstellen können und noch mehr fordern. Andere haben bei bestimmten Maßnahmen eine Skepsis zu Protokoll gegeben. Das werden wir sehen. Betrifft im Übrigen das Wachstumschancengesetz genauso wie die Kindergrundsicherung. Und ich hatte bei der Vorstellung der Kindergrundsicherung gesagt, dass wir sehr genau zuhören, wenn Länder und Kommunen sich einbringen. Und das gilt in gleicher Weise auch für das Wachstumschancengesetz. Einen Punkt möchte ich aber machen, nämlich den, dass Länder und Gemeinden genauso wie der Bund ein Interesse daran haben müssen, die wirtschaftliche Stärke unseres Landes zu sichern, die Einnahmebasis von Bund, Ländern und Gemeinden zu sichern, dadurch, dass wir unserer Wirtschaft einen Impuls geben, dass gewissermaßen eine Investition auch in zukünftig eine starke Einnahmebasis dieses Gemeinwesens.
Herr Bundeskanzler, haben Sie auf dieser Klausur auch über geopolitische Fragen gesprochen, zum Beispiel wie Deutschland sich davor schützen will, dass die vor den Auswirkungen einer jetzt auch schwächelnden chinesischen Wirtschaft und aber auch Fragen wie die Lage in der Sahelregion? Und dann, Herr Lindner, Sie hatten davon gesprochen, dass gehämmert und geklopft wird. Ich hoffe, ich gebe Sie da richtig wieder. Gleichzeitig, Herr Bundeskanzler, hat Ihre Partei Sie dazu aufgerufen, als Kabinett geräuschlos zu arbeiten. Also muss man sich jetzt an Hämmern und Klopfen gewöhnen oder haben Sie Geräuschlosigkeit womöglich auch für einen bestimmten Zeitraum vereinbart?
Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Also da wird dann, das soll ja nicht mehr gehört werden. Also ich finde, das ist ja doch so, dass wir das alles kennen. Ich habe schon vielen Regierungen in Deutschland angehört, als Arbeitsminister und als Finanzminister und auch selber eine Regierung in einem der 16 Länder geführt. Und immer hat es Diskussionen gegeben, manche haben sich auch sehr lange zugetragen. Aber am Ende müssen Entscheidungen stehen. Und gut ist, wenn dieser Prozess des Arbeitens erstens aktiv ist und man sich nicht vor den Aufgaben drückt. Das ist, glaube ich, ein wirklicher Vorzug der jetzigen Regierung, dass wir viel Liegengeliebendes abarbeiten, dass wir dafür sorgen, dass Dinge vorankommen, die in Deutschland nicht vorangekommen waren, zum Beispiel dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber es ist dann so, dass wir schon uns vorgenommen haben, dass das geräuschloser stattfindet. Und dazu haben wir dann technische Möglichkeiten, wo das Hämmern und Klopfen stattfindet, aber weniger laut bei Ihnen ankommt. Was die anderen Fragen betrifft, natürlich haben wir die Gelegenheit genutzt, viele Fragen zu diskutieren. Dazu dient ja auch so eine Zusammenkunft hier, die auch informell Gespräche ermöglicht. Für die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung ist natürlich klar, dass die Tatsache, dass Deutschland eine Exportwirtschaft ist und eine Exportwirtschaft bleiben soll, dass wir die Stärke unserer Volkswirtschaft in hohem Maße erfolgreich zu sein auf globalen Märkten nicht in Frage stellen, wenn dann gerade in der Weltwirtschaft eine Schwächephase in der einen oder anderen Region ist, die wir dann natürlich auch merken. Aber wir können natürlich kein Konjunkturprogramm in China aus Deutschland heraus starten, sondern wir müssen dafür sorgen, dass unsere Unternehmen die gesamte Weltwirtschaft im Blick nehmen, damit sie überall Exportmärkte haben. Das ist auch das, was real geschieht. Und dass sie stabil und robust ist, eine solche Situation auch durchzustehen, damit sie dabei ist, wenn es wieder losgeht. Und dafür gibt es ja auch Anzeichen, dass das irgendwann auch wieder der Fall sein wird und dann unsere Stärke als Exportnation wieder allseits gefeiert wird, und zwar zu Recht.
Herr Bundeskanzler, rechnen Sie noch mit dem grünen Wirtschaftswunder in dieser Legislaturperiode? Und Herr Habeck, legen Sie den Industriestrompreis eigentlich jetzt ad acta? Oder glauben Sie, wenn sich die Konjunkturdaten in diesem Jahr noch weiter verschlechtern, dass das nochmal auf die Tagesordnung kommt? Danke.
Ich gehe fest davon aus, dass der Umbau unserer Volkswirtschaft sich auch in einem großen Wachstum niederschlagen wird. Das werden wir auch entsprechend sehen und spüren. Und das kann man ja auch ausrechnen, was das bedeutet. Wenn wir, und dafür spricht jetzt ja alles, es schaffen, dass 80% des Stroms und mehr Strom als heute schon 2030, also in knapp 7 Jahren, aus erneuerbaren Quellen stammt, wenn wir davon ausgehen, dass dazu das Stromnetz entsprechend ausgebaut sein wird und muss, wenn wir davon ausgehen, dass wir gleichzeitig investieren, zum Beispiel in die Erzeugungskapazitäten für Strom mit Gaskraftwerken, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können, und da bringen wir die Dinge jetzt auf den Weg, damit das in den 30er Jahren der Fall ist, wenn wir davon ausgehen, dass es milliardenschwere Investitionen der Stahlindustrie, der Chemieindustrie gibt, um die Wirtschaft umzustellen von fossilen Ressourcen auf erneuerbare Energien, dann ist das alles, was unmittelbar auch neue Beschäftigung ermöglicht in Deutschland an vielen Stellen, damit dann dort in den Fabriken gewerkelt, gehämmert und sonst was werden kann. Und das werden wir dann auch in den Wachstumszahlen spüren.
Der Bundeskanzler hat ja einleitend gesagt, dass er begrüßt, dass sich so viele Leute Gedanken um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts machen. Das begrüße ich auch ausdrücklich. Und das ist ja eine nicht abschließende Aufforderung gewesen.
Ja, Herr Bundeskanzler, ich wollte eigentlich auch noch nach den Schalldämpfern fragen, aber das haben Sie ja schon beantwortet. Deswegen die Frage, ob in Sachen Taurus-Debatte, Marschflugkörperlieferung sich vielleicht jetzt bei der Klausur noch ein Stimmungsbild innerhalb des Kabinetts ergeben hat. Es gibt ja von Herrn Lindner die Äußerung, dass er gewisse Sympathien für eine Lieferung hätte. Es gibt immer wieder Meldungen, jetzt Frontdurchbrüche seitens der Ukraine bei der Gegenoffensive. Und es gibt auch die Rechnung seitens der Ukraine, Anfang kommenden Jahres mit F-16 Kampfjets da die Einsätze fliegen zu können. Werden Sie rechtzeitig entscheiden, ob dann deutsche Marschflugkörper mit diesen Jets zum Einsatz kommen können oder nicht?
Sie haben ja festgestellt, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, ganz anders als der eine oder andere, der im öffentlichen Bereich Fragen stellt, sehr einverstanden ist mit der abwägenden, sorgfältig alle Fragestellungen bedenkenden Politik der Bundesregierung. Ich bin überzeugt, dass nur weil wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben und auch weitermachen werden, dass wir uns jede einzelne Entscheidung sehr schwer machen und dass wir nicht auf Zuruf entscheiden, sondern wenn wir finden, da ist was zu sagen und zu tun, dass das der Grund ist, warum es unverändert eine große Unterstützung für die Politik gibt, die Ukraine finanziell, aber auch mit Waffen zu unterstützen. Und die Wahrheit ist auch, Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Lieferant. Und mit dem, was wir tun und was wir weiter tun und wofür wir auch finanzielle Vorsorge getroffen haben, tun wir genau das, was jetzt, wie Sie eben selbst gesagt haben, unmittelbar wirksam ist. Also es geht um unsere Panzer, unsere Munition, unsere Artillerie, es geht um unseren Möglichkeiten, mit der wir Luftverteidigung ermöglichen, mit dem Flakpanzer Gepard, mit Iris-T, wo wir ein sehr spezielles, sehr erfolgreiches Produkt aus Deutschland, das wir selbst in Deutschland noch gar nicht einsetzen, in der Ukraine zur Verfügung stellen. Das gilt für die Patriots, wo wir immer wieder neu geliefert haben. Und genau in diesen Bereichen Artillerie, Munition und Luftverteidigung werden wir auch weiter unsere Schwerpunkte sehen.
Danke. Ja, Herr Bundeskanzler, ich habe eine Frage zur Inflation. Das ist ja in letzter Zeit nicht mehr so ein Riesenthema gewesen, weil die ja leicht abgeschwächt ist. Nun gibt es aber zum Beispiel in NRW, glaube ich, im August doch wieder einen leichten Anstieg. Wie sehen Sie das? Hoffen Sie da auf eine Änderung noch der Politik der EZB? Sehen Sie die Gefahr gebannt einer Inflation in Deutschland oder ist das nach wie vor ein Thema, das Sie beschäftigt?
Inflation ist etwas, das nicht gut ist für die Volkswirtschaft, nicht gut ist für die Wachstumsperspektiven und die Zuversicht, nicht gut ist für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, die mit hohen Preisen konfrontiert sind. Deshalb ist es richtig und findet auch die uneingeschränkte Unterstützung der unabhängigen Entscheidung der Europäischen Zentralbank durch die Bundesregierung, dass wir sagen, das hat jetzt eine große Priorität. Und dass die Zentralbank Entscheidungen trifft, die die Inflation zurückführen sollen, ist richtig im Interesse der Geldwertstabilität, der Zukunftsfähigkeit Europas, aber auch der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen. Und das müssen wir übrigens ja auch bedenken bei den Maßnahmen, die wir zur Wirtschaftsförderung ergreifen, dass die so zielgerichtet und so präzise entwickelt sind, dass das nicht zu einem neuen Inflationsschub führt, sondern dass es nur dazu beiträgt, Wachstum anzuregen. Also wenn wir mit der degressiven AFA für die Bauwirtschaft zum Beispiel erstmal hinkriegen würden, dass alle, die ihre Baugenehmigung haben, sich jetzt einfach entscheiden, das zu machen, damit sie davon profitieren können, darum ist es auch bewusst befristet, dann würde das schon Wachstumsprozesse auslösen, ohne dass das unmittelbar preistreibend wäre. Das Gleiche gilt für die Unterstützung von Investitionsentscheidungen der Unternehmen durch die degressive AFA. Auch das haben wir sehr zielgerichtet gemacht, damit wir eben keinen eigenständigen Inflationseffekt auslösen. Und ansonsten beobachten wir das sehr genau. Ein großer Teil der Inflation ist ja zustande gekommen durch die höheren Energieimportpreise, die wir zu bezahlen hatten. Das ist deshalb gut, dass jetzt gerade die Meldungen eingehen, dass diese Preise erstens zurückgegangen sind und dass wir auch darauf setzen können, dass das so bleibt und dass sie vielleicht auch weiter zurückgehen. Wir gucken mal, wie das ist. Gerade, ich hatte es vorhin berichtet, heute ist berichtet worden, dass die Importpreise, die wir bezahlen müssen, erheblich eingebrochen sind. Das klingt immer wie so eine Katastrophenmeldung, aber es ist ja eine gute Meldung, weil wir zahlen weniger für das Gleiche. Und das ist das, was dann auch einen Beitrag zum Rückgang der Inflation leisten kann.
Dankeschön. Das Bild der Ampel ist ja weiterhin schlecht in der Öffentlichkeit und das liegt vielleicht gar nicht nur an der Regierung, sondern auch an den Fraktionen. Mich würde interessieren, inwieweit Sie glauben, dass Ihre Schalldämpfer auch dort wirken. Da gab es ja nicht nur in der Vergangenheit so, dass Gesetze als Atombombe für dieses Land bezeichnet werden, sondern jetzt ganz frisch auch wieder die Kindergrundsicherung, für die Sie eine Einigung verkündet haben, dann als Sozialklimbim bezeichnet wurde aus der FDP-Fraktion und so weiter. Gleichzeitig auch der Streit mit der SPD-Fraktion über den Industriestrompreis. Also glauben Sie, dass Sie da auch da was verändern müssten und sind Sie optimistisch, dass Sie solche Stimmen eingefangen kriegen?
Erstmal glaube ich, dass auch bei den Fraktionen die gleiche Vorstellung herrscht wie bei uns, nämlich dass die doch sehr erfolgreiche Leistungsbilanz nicht dadurch unbesichtigt bleibt, weil gewissermaßen der Weg zur Findung der Entscheidung so laut ist. Das ist ja doch das Merkwürdige. Es ist viel mehr entschieden worden als in den letzten Jahren. in einem unglaublichen Tempo. Und ohne diese Entscheidung wären wir weder durch die wirtschaftliche Krise gekommen, die mit dem Stopp der russischen Gas- und Kohle- und Öllieferung verbunden gewesen sein hätte können, sondern wir wären auch nicht in der Lage gewesen, die grundlegende Modernisierung unseres Landes voranzutreiben, um die es uns ja geht. Denn wenn wir eine Volkswirtschaft sein wollen, die in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze hat, technologisch an der Spitze der Welt ist, selbst wenn da dann 10 Milliarden Menschen leben, dann müssen wir das jetzt tun. Das können wir nicht im Jahre 2040 feststellen, dass wir jetzt was hätten machen müssen. Manches war liegen geblieben. Und deshalb ist es auch so ein Kraftakt, das auf den Weg zu bringen. Ich will das nochmal an dem Beispiel der Energie sagen. Wir sind ausgestiegen, zweimal in Deutschland aus der Nutzung der Nuklearenergie. Am Anfang des Jahrtausends in der Regierung Schröder-Fischer. Dann nach einem gegenteiligen Beschluss erneut in einer schwarz-gelben Koalition bei Frau Merkel nach dem Reaktorunglück in Fukushima. Und wir sind ausgestiegen aus der Kohleverstromung, Fahrt bis 2038. Und gleichzeitig sind wir nirgendwo mit dem notwendigen Tempo eingestiegen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien und unserer Stromnetze, was die Frage betrifft, dass wir dann auch eine Struktur brauchen, die sicherstellt, dass wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Strom bekommen. Das geht dann ja nicht nur mit Windkraftanlagen und Solaranlagen und Biomasseanlagen und Wasserkraft, sondern dann brauchen wir eben auch für den Rückhalt in speziellen Situationen die vom Minister auf den Weg gebrachten Gaskraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden können. Gleiche gilt für die Entscheidung, die jetzt unmittelbar bevorsteht, wo wir die Gesetzgebung auf den Weg gebracht haben mit den Investoren über eine schwere Milliardeninvestition für viele Jahrzehnte reden über den Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Das muss jetzt entschieden werden und daran sind wir mit Hochdruck dran, damit das passiert. Wir haben schon mehrfach konferiert mit denen, die heute im Wesentlichen die Gasleitung betreiben. Wir ändern das Gesetz, damit die Bundesnetzagentur Gas- und Wasserstoffnetz zusammenbringen kann. Solches Tempo haben wir entfaltet. Und wenn man das alles sagt, dann hat man genug zu sagen und muss sich nicht streiten.
Auch schauen Sie, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Vorschläge unterbreitet, wie sie das wirtschaftliche Wachstum stärken will. Die Fraktion der SPD hat gesagt, sie wolle sich noch sehr genau die Kindergrundsicherung ansehen, die das Kabinett beschlossen hat. So haben die Fraktionen eben den Freiraum und auch vielleicht das Recht, ihre autonome Position kennzeichnen und auch eigene politische Projekte auf den Weg zu bringen. Das ist normal in der Demokratie. Es fiel bei Ihrer Frage allerdings auf, dass sie sozusagen recht einfarbig war. Und deshalb habe ich mir erlaubt, jetzt zwei andere Farben hinzuzufügen.
Hallo, verehrte RTL, erstmal guten Tag. Meine Frage wäre, nun wirken Sie ja in Ihren Äußerungen hinsichtlich der Politik schon, als würden Sie eine sehr positive Bilanz derzeit ziehen. Gleichzeitig ist das Stimmungsbild in der Bevölkerung ja eher negativ geprägt. Wie nehmen Sie das wahr? Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
Ich glaube, ich kann für alle hier sagen, die Leistungsbilanz ist gut. Ich habe ein bisschen versucht zu erläutern, wie viel und mit welchem Tempo wir auf den Weg gebracht haben. Gerade jetzt auch in der Sommerpause sind eben viele der notwendigen Vorhaben abgeschlossen worden, sodass jetzt die Gesetzgebung im Bundestag und Bundesrat beginnen kann. Und wir alle haben natürlich den Auftrag, nicht durch die Art und Weise, wie wir uns darum bemühen, so viel so schnell auf den Weg zu bringen, übersehen zu lassen, dass wir genau das getan haben. Und dieses Vorhaben, das so zu machen, dass alle davon auch überzeugt sind und das erkennen, das haben wir hier alle nochmal bekräftigt.
Also dass das Stimmungsbild in der Bevölkerung halt dann doch eher negativ ausfällt, also da ist dann ja ein Unterschied.
Ich habe eigentlich die Antwort auf die Frage gegeben.
Zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Einmal der Tenor auf hier 10 Punkte. Wachstumsprogramm ist ja recht einhellig, alles nicht schlecht, geht in die richtige Richtung, aber da muss mehr kommen noch, sagen sowohl Ökonomen als auch große globale Investoren, die in die Eurozone investieren. Und Sie selbst, Herr Bundeskanzler, haben ja auch gesagt, Wirtschaft soll jetzt ein Arbeitsschwerpunkt der nächsten Monate werden, jetzt nach der Sommerpause, also endet heute ja nicht. Was wären denn aus Ihrer Sicht die nächsten unmittelbaren Schritte, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken? Und eine zweite Frage an Herrn Habeck. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement die Bedeutung der Klimapolitik betont. Ist es denn ein gutes Zeichen, dass der neue Klimakommissar mit Herrn Höckstra jemand werden soll, der von Klimapolitik jetzt bislang eher nicht so ganz viel Ahnung hat, um es mal so zu formulieren, sondern eher auf dem Feld der Außenpolitik war?
Der Mann war auch Finanzminister, wenn ich das sagen darf. Und den kenne ich ganz gut. Das ist ein sehr netter und sehr kluger Kollege gewesen damals. Und ich bin überzeugt, dass er seine Arbeit sehr gut machen wird. Und ich nehme an, dass das für den Minister Habeck genauso gilt. Was die Frage betrifft, für uns ist das ein wichtiger Schwerpunkt. Und dass alle das im Großen und Ganzen gut finden, dass wir machen, wie Sie berichtet haben, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass der eine und der andere dann sagt, ja und noch viel mehr und zwar ganz unspezifisch, das gehört irgendwie dazu. Die eigentliche Botschaft ist ganz gut gelungen und das ist ja vielleicht das, was man dann auch festhalten kann. Wir werden natürlich dranbleiben und da geht es aber vor allem auch um Modernisierungsfragen, die für unsere Volkswirtschaft von allergrößter Bedeutung sind. Deshalb ist es nicht zufällig so, dass wir die Fragen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz zum Beispiel hier sehr zentral verhandelt haben. Und das muss auch und wird auch für unsere Volkswirtschaft von größter Bedeutung sein. Ich will das nochmal aufgreifen. Künstliche Intelligenz, wo wir jetzt hier sehr umfassend diskutiert haben, ist ja in der Tat eine große Veränderung der Art und Weise, wie wir in bestimmten Bereichen arbeiten werden. Es wird uns große neue Möglichkeiten schaffen und wir werden das auch in den öffentlichen Verwaltungen in großem Umfang einsetzen können. Deshalb war das eine wichtige Sache. Wenn es uns gelingt, die Produktivkraft, die darin liegt, auch für unsere Volkswirtschaft nutzbar zu machen, die Tatsache, dass es in Deutschland 500 Startups gibt, die sich mit dieser Frage beschäftigen, dass es große Unternehmen gibt, die das im Umfang, großem Umfang tun und wir das als Technologie, die auch in Deutschland entwickelt und eingesetzt wird, haben, dann wird das für die Stabilität und Zukunftsfähigkeit Deutschlands von größter Bedeutung sein. Auch ein weiteres Thema unserer Klausur wird ja dann noch viele Folgeschritte haben, nämlich der Bürokratieabbau, der ja viele Facetten hat. Manchmal geht es darum, dass unnötige Vorschriften, die das Leben von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen schwerer machen, abzuschaffen. Das tun wir hier und wir haben ja auch heute diskutiert, dass wir das auch mit einer europäischen Initiative begleiten wollen, weil ein großer Teil der Regulierung, über die sich die mittelständische Wirtschaft, aber auch die großen Unternehmen beklagen, die keinen Sinn machen, sondern einfach so gewachsen sind, ja auch aus Brüsseler Feder stammt. Und deshalb gehen wir da in beide Richtungen vor. Und es wird dann weiter darum gehen, dass wir, so wie wir das die ganze Zeit letztes Jahr und dieses Jahr schon gemacht haben, wir mit vielen gesetzlichen Entscheidungen dazu beitragen, dass Entscheidungen schneller kommen können. Also der Boom, den wir jetzt bei Windkraft und Solaranlagen haben, die Beschleunigung, die wir beim Netzausbau haben, die wären ja nicht möglich ohne die Gesetze, die wir gemacht haben. Es darf eben nicht 6 Jahre dauern, sondern es reicht, wenn es ein paar Monate dauert, bis eine Windkraftanlage genehmigt ist. Und das möglich zu machen, ist dann auch von größter Bedeutung. Oder es beklagen sich viele Unternehmen bei uns, dass ihre fertigen Anlagen nicht angeschlossen werden von den lokalen Netzbetreibern. Auch da werden wir etwas machen müssen, damit das mit Tempo kommt. Es kann ja nicht sein, dass die Dinger da schon stehen und das Unternehmen von den Solaranlagen auf dem eigenen Fabrikdach profitieren will, aber dann die Auskunft bekommt, 3/4 Jahr später kommt der Netzanschluss. Das muss sich ändern. Und zu den Modernisierungspotenzialen gehört ja auch unsere begleitende Tätigkeit, etwa wenn es um die Elektromobilität geht, die so wichtig ist. Es ist sehr gut, dass die deutschen Unternehmen so weit vorangekommen sind, dass sie weltweit wettbewerbsfähig Elektrofahrzeuge anbieten können und das auch tun mit wachsendem Erfolg. Aber wir müssen jetzt natürlich alles dafür tun, dass der Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur, das Tempo stimmt. Und auch dazu werden wir noch weitere Entscheidungen treffen, die vorbereitet sind. Also wir bleiben am Thema Tempo, Beschleunigung, Bürokratieabbau dran und glauben, dass das auch ein eigenes Wachstumspotenzial für Deutschland entfalten kann.
Vorletzte Frage, Tobias Peter.
Herr Minister Lindner, gibt es aus Ihrer Sicht Dinge im Koalitionsvertrag, die jetzt hinten angestellt werden müssen, die man vielleicht nicht mehr machen kann, weil Sie sagen, wir müssen uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, aus dieser wirtschaftlichen Krise rauszukommen, oder kann alles abgearbeitet werden, auch an sonstigen Projekten? Und Herr Bundeskanzler, inwieweit ist sind Sie mit der Ampelregierung bereit, sich daran messen zu lassen, ob das Land aus der wirtschaftlichen Krise rauskommt? Also würden Sie sich im Zweifel den Satz zu eigen machen, wenn uns das nicht gelingt, haben wir es nicht verdient, wiedergewählt zu werden? Oder sagen Sie, es gibt eben so viele Parameter, die wir gar nicht im Griff haben, dass man sich da nicht festlegen kann?
Peter, alle Vorhaben des Koalitionsvertrages sind gleichberechtigt. Wir haben die Absicht, so viel wie möglich umzusetzen davon. Es ist dann immer eine Frage der Konkretisierung und des Timings. Es gibt Vorhaben, die kann man schneller umsetzen, weil vielleicht auch finanzielles Volumen da ist. Und es gibt andere, die können nur auf den Weg gebracht, aber noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Das ist jeweils immer eine Frage des einzelnen Projektes. Richtig ist, unsere finanziellen Spielräume sind eng. Nehmen Sie nur alleine die jüngste Entscheidung oder die jüngste Entwicklung beim Bürgergeld. Wir hatten eine Erhöhung des Bürgergeldes ja bereits geplant, findet sich im Finanzplan für 2024 und 2025. Sie ist aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung jetzt höher ausgefallen als die ursprüngliche Veranschlagung. Also haben wir wieder Mittel, die wir erstmal finden müssen, die dann nicht zur Verfügung stehen für Neues, sondern für die Ausfinanzierung von Bestehenden. Aber das ist das übliche Geschäft.
Wir werden das hinbekommen, dass wir mit den Impulsen, die wir jetzt setzen, die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands voranbringen. Und wir haben ja auch ausgezeichnete Bedingungen dafür. Das Problem, vor dem wir stehen, ist ja nicht wie Anfang der Jahrtausendwende, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben und viele die Zuversicht verloren hatten, dass die sich ändert. Jetzt werden wir für lange Zeit darum ringen müssen, dass wir genügend Arbeitskräfte bekommen. Das aber können wir auch hinkriegen, denn mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und den jetzt folgenden Maßnahmen für eine möglichst unbürokratische Umsetzung werden wir ja genau das tun, was die deutsche Volkswirtschaft braucht, nämlich ihr die nötigen Arbeitskräfte zuführen, wenn man das so sagen kann, damit Wachstum auch tatsächlich stattfinden kann. Also das ist eine lösbare Herausforderung. Und genau an die Aufgabe haben wir uns schon angemacht.
Und dann zum Abschluss, Matthias
Meine Frage richtet sich zunächst an den Bundeskanzler, dann bitte auch an die beiden Minister. Und es geht um ein Thema, was gerade in diesen Tagen auch viele beschäftigt. Der Bayerische Rundfunk, die Sendung Report München, hat mit einem ehemaligen Mitschüler von Hubert Aiwanger gesprochen, der sich öffentlich und nicht anonymisiert äußert. Und er berichtet vor allem Hitlergruß Aiwangers beim Betreten des Klassenzimmers und von Judenwitzen. Zu diesen Witzen gibt es heute offenbar eine weitere eidesstattliche Erklärung eines anderen Zeugen. Wie bewerten Sie diese Aussagen und was sollte Ihrer Meinung nach jetzt passieren? Dankeschön.
Alles das, was bisher bekannt geworden ist, ist sehr bedrückend. Und deshalb ist für mich sehr klar, dass alles aufgeklärt werden muss. Und dass, wenn das geschehen ist, was das Erste ist, und auch nichts vertuscht und verwischt wird, dann natürlich auch die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen.
Ich finde den Umgang mit den Berichten von Herrn Aiwanger unaufrichtig. Und vor allem hat Herr Aiwanger ja in verschiedenen Redebeiträgen offensichtlich in der jüngsten Vergangenheit eine Sprache des rechten Populismus benutzt. Insofern geht die Frage, finde ich, an den Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, ob er mit einem Kollegen, der so agiert, weiter in Zukunft zusammenarbeiten will. Ich finde es schwer vorstellbar.
In Deutschland darf es niemals Platz für Antisemitismus geben. Das ist der demokratische Grundkonsens. Er darf auf keinen Fall relativiert werden. Die Vorwürfe gegen Herrn Aiwanger sind bestürzend. Und der Umgang und die Aufklärungsbereitschaft sind in meinen Augen bislang nicht glaubwürdig. Und deshalb muss hier dringend Klarheit geschaffen werden mit den dann gegebenenfalls notwendigen Konsequenzen, die er selber ziehen muss oder der bayerische Regierungschef.
Meine Damen, meine Herren, ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Weiterleitung ins Brandenburgische. Wir sehen uns wieder. Die Pressekonferenz ist
Schönen Dank.
Tschüss.